Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Wenn Sie Fan des Comedians Olaf Schubert sind, dann gibt es ab kommender Woche die Möglichkeit, ihn 90 Minuten lang als Hobbydetektiv zu begleiten in der, naja, augenzwinkernden Doku Olaf Jagger. Die beginnt damit, dass Schubert den Keller seines Familienhauses aufräumt und dabei lauter Tonbänder findet. Interviews, die seine Mutter als Radiojournalistin zu Mauerzeiten für den DDR-Sender DT64 geführt hat.
Ute Freudenberg, liebevoll genannt immer Ute Freudenhaus.
Nina Hagen.
Renft. Frank Schöbel und Chris Dürk. Was ist das?
Interview. Mick Jagger. Das ist meine andere Hausnummer. Münster 1965.
Ja, was hat seine Mutter 1965 im Westen gemacht? Und warum weiß Olaf Schubert davon nichts? Schubert geht der Frage nach, trifft Historiker, ehemalige DDR-Funktionäre, Stones-Fans und sucht auch im Film in den Stasi-Akten. Irgendwann stellt sich heraus, ja, seine Mutter war nicht nur beim Konzert der Rolling Stones, sie hatte sogar eine Affäre mit Mick Jagger. Und er, Olaf Schubert, ist das Ergebnis dieser Affäre. Ich habe die Regisseurin des Films getroffen, Heike Fink, und auch Olaf Schubert. Und von Olaf Schubert wollte ich natürlich erstmal wissen, ob sich ihm nach diesen ja doch spektakulären Recherchen und Erkenntnissen denn nun besser erschlossen habe, warum er der Künstler geworden ist, der er ist.
Ja, vielleicht ein wenig. Alle Bühnenschaffenden eint ja irgendwie schon der Mut, sich zum Eumel machen zu wollen, ja. Und Mick Jagger mit seiner Art der Performance da Anfang der 60er Jahre, das war ja schon etwas, was einiges Kopfschütteln ausgelöst hat. Und wenn ich auf die Bühne gehe, dann ist es ja auch so ähnlich. Und insofern hat sich mir da ein Schleier des Gehirns enthoben.
Auch ein bisschen bedauern gleichzeitig, dass Sie es erst jetzt erfahren haben?
Unbedingt. Also was heißt bedauerlich? Das ist schon auch eine mittlere Kränkung natürlich, wenn man weiß, man hat solch eine Mutter mit solch einer Vita und sie hält es nicht für notwendig, den eigenen Sohn da mal den aktuellsten Erkenntnisstand, den Iststand mitzuteilen, sondern man tut so, als wäre man eine Mutti wie alle anderen Birgits, Utes und Solveigs. Ja, natürlich bleibt sie eine gute Mutti, Mutter, alles so, aber meine Kindheit wäre schon irgendwie ein wenig spektakulärer verlaufen.
So, jetzt Cut, denn man erfährt auch im Film, dass es ein Gedankenspiel ist. Heike Fink, Sie hatten ja die Idee zu dem Film. Was hat Sie denn an diesem Gedankenspiel gereizt?
Na, der Umgang mit der Wahrheit und der Dichtung, die ja eigentlich sehr nah beieinander liegen und auch deckungsgleich sind. Also der elastische Umgang mit der Wahrheit, wie wir das immer so schön sagen.
Okay, ich glaube, das müssen Sie erläutern. Der Umgang mit Wahrheit und Dichtung, die nah beieinander liegen.
Liegen die eigentlich so nah beieinander? Vielleicht sind die ganz entfernt voneinander. Also du hast ja
das
Wort Wahrheit auch erfunden, oder?
Ja, allgemein wird diese Grätsche ja mehr und mehr zum Spagat. Ja? Also die ganzen virtuellen Realitäten sind ja mehr und mehr dabei, das wahrhaftige Leben zu durchdringen. Und jeder muss ja die Geschichte glauben, die er hört, selbst die Wahrheit muss man ja glauben wollen. Insofern ist das ja eine Einladung, sich mit der ganzen Meta-Wahrhaftigkeit der Welt auseinanderzusetzen.
Na, die Frage ist ja, wie geht man mit der Wahrheit um? Also wie setzt man sie in Beziehung zu Dichtung? Und das ist etwas, was wir versucht haben, in der Geschichte so als Vexierspiel zu erzählen. Also was könnte wahr sein und was ist wirklich wahr? Und der Schwebezustand, das war eigentlich das Reizvolle daran.
Dieses Gedankenspiel eröffnet natürlich auch Räume, in denen man über verschiedene Themen ja nochmal nachdenken kann. Zum Beispiel vielleicht DDR-Geschichte auch nochmal auf andere Weise zu beleuchten. Olaf Schubert, Sie sind ja auch in einer DDR aufgewachsen, in Sachsen. Sie haben auch dann teilweise Ihre eigenen Bilder mit hineingegeben. Also was hat Sie beide daran gereizt oder was war Ihnen wichtig, als DDR-Geschichte quasi zum Scheinen zu bringen, nochmal aufleben zu lassen?
Also mich hat die Mischung interessiert, die Verbindung zwischen DDR und Westdeutschland. Also da ist die Grenze gewesen, ja, aber wo ist die Grenze brüchig? Wo kann man über die Grenze? Wie kann man über die Grenze? Und Musik ist eigentlich das Verbindende über alle Grenzen hinweg. Also eine Rock-Ost-West-Geschichte zu erzählen, das fand ich als Basis interessant. Und wir wollten jetzt DDR-Geschichte nicht so plakativ erzählen und auch nicht westdeutsche Geschichte erzählen, sondern alles en passant. Dass man der Geschichte folgt, dass man der Sehnsucht eines jungen Mannes, Olaf Schubert, der seinen wahren Vater sucht, dass man dem emotional folgt und dass man alles andere en passant miterlebt.
Ja, und bei der Musik war natürlich interessant, wie halt versucht wurde schon, Musik ja irgendwie da zu benutzen, zu instrumentalisieren. Ja, auf der einen Seite, sage ich mal, vielleicht im Westen eben mehr der kommerzielle Gedanke und im Osten, dass man sich ja tatsächlich überlegt hat, ja, Rolling Stones sind ja irgendwie gegen das Establishment, gegen das kapitalistische System, also sind das ja quasi automatisch welche von uns. Und dass es diese Gedankengänge ja scheinbar wirklich gab, bis man dann gemerkt hat, ja, die können wir ja, glaube ich, doch nicht gebrauchen, so mit ihren ungepflegten langen Haaren. Bis man dann irgendwann in den 80er Jahren gemerkt hat, man kann das eben natürlich auch nicht völlig aufhalten, ja, und dann gab es ja diese ganzen Tohuwabohu-Krawallbrüder auch im Osten.
Also die Geschichte ist ja eigentlich die, dass sie lernen, dass ihre Mutter nach Westdeutschland gefahren ist, in ihrer Funktion als Journalistin, als Moderatorin von DT64 im Radiosender, um da ein Interview aufzuzeichnen. Und sie gehen dann in ihrer Rolle, holen sie sich die Stasi-Akte und da erfahren sie dann eben auch andere Sachen. Es ist ja im Prinzip auch die Frage, gibt es da etwas, das meine Eltern mir nicht erzählt haben? Eine Frage, die sich jede Person stellt wahrscheinlich, aber die natürlich gerade in der DDR mit Fragen wie, wer war bei der Stasi nochmal anders virulent sind. War das auch was Sie interessiert hat, also inwieweit das solche Dinge auch die Familiengeschichte beeinflusst haben?
Ja, was mich besonders interessiert hat, waren eigentlich zwei Dinge, nämlich einmal dieses, was haben mir meine Eltern wirklich nicht erzählt oder wer waren meine Eltern? Ich kenne die ja erst ab dem Moment, wenn ich geboren bin, und davor hatten die ja schon ein ganz eigenes Leben, das sie mir nicht unbedingt erzählen. Da gibt es viel Geheimnisse. Und die andere Sache ist dieses, was wäre, wenn jeder stellt sich eigentlich vor, oder ich glaube zumindest, bin ich eigentlich das Kind meiner Eltern? Ich könnte ja auch vertauscht worden sein. Wahrscheinlich bin ich doch eine Prinzessin und mein Vater ist ein König oder irgendjemand anders Berühmtes. Und dieses, was wäre, wenn, in beide Richtungen auszuloten, das liegt, ich würde mal sagen, als emotionaler Teppich unter dem Film. Und da kann ich mir vorstellen, dass sich da eigentlich jeder wiederfindet.
Olaf Schubert, wie viel von Ihrer eigenen Biografie haben Sie denn eigentlich mit in den Film gebracht? Beziehungsweise wie sollte denn dann auch Ihre Figur kompatibel sein mit Ihrer Bühnenfigur?
Da liegen mir selbst keine genauen Angaben vor. Also da verfüge ich über keinerlei valides Material. Ich denke mal, oder so grob geschätzt, 70% sind wirklich authentisch direkt von mir. Und die anderen 70% sind dann vielleicht einfach eher so eingeflossen, so inspiratorisch, künstlerisch.
Und inwieweit macht das nochmal einen Unterschied, in einem dokumentarischen Film zu spielen oder auf der Bühne zu sein, aber dann auch mit Menschen zu interagieren, die ja teilweise dann die realen Menschen sind?
Das hat große Freude bereitet. Ja, genau. Man erfährt eben mal Dinge oder wird auf irgendwas hingesteuert, wo ich in den normalen Fahrwässern, so, in denen man sich sonst so begibt, überhaupt nicht hingekommen wäre. Also insofern war das ja quasi schon ein Road-Movie zu Land, zu Luft und auf der See, juche, das für mich dann eigentlich nach einer Weile, nachdem wir so gedreht haben, schon ein positives Ende hatten, egal ob der Film überhaupt rauskam oder ob sich irgendjemand dafür interessiert, habe ich dann irgendwie einfach gemerkt, cool, das ist eine dufte Zeit.
Wo sehen Sie denn Ihren Film jetzt in Bezug zu anderen musikalischen Mockumentaries, die es ja durchaus auch gibt, also ausgedachte Dokumentarfilme? Haben die überhaupt eine Rolle gespielt? Also Filme wie All You Need Is Cash über die Geschichte der Beatles oder This Is Spinal Tap oder auch ein Film wie zum Beispiel Goodbye Lenin, der ein Spielfilm ist, aber mit der Idee der erfundenen Wahrheit spielt.
Nein, ich habe mir eine Mockumentary vorher mal angeguckt. Das war von Peter Jackson. Da spielt aber Peter Jackson selber eine Rolle. Und da war mir gleich klar, ich will auf keinen Fall in dem Film auftauchen, dass man mich sieht, sondern dass Olaf den Film alleine trägt.
Aber ich glaube, es ist ja auch so, Fiktion, Wirklichkeit, so ein Film erschafft ja auch Realität. Ja? Ich bin ja zum Beispiel riesengroßer Fan der Gruppe Fraktus. Ja? Aus den 80er Jahren. Die haben sich eigentlich auch erst später gegründet, aber es ist trotzdem eine tolle 80er-Jahre-Band, die jetzt auf meiner Playlist eine Heimat gefunden hat. Und die hätte es ja nicht, wenn es die Band nicht gegeben hätte.
Also das heißt, wird es demnächst dann auch die Bühnenfigur Olaf Jagger geben?
Gute Idee. Ja, eigentlich sollte ich anfangen, mal ein paar Songs zu schreiben. Das stimmt.
Dann muss ich dir einen neuen Pulli stricken.
Ja, und wir rufen Mick an, ob er sie autorisiert. Wegen der GEMA.
Ach so, ja.